You're listening to Radio Golf Show.
Frank?
Marc?
Frank?
Ja,
Frank?
Hallo.
Danke.
Ich war gerade weg.
Was macht denn eigentlich das Projekt 85, Frank?
Boah, das sieht nicht gut aus, das Projekt 85. Ich habe ja, für die, die es nicht wissen, aufgegeben, irgendwann mal mein Alter zu schießen, anstatt versuche ich jetzt mein Gewicht zu schießen. Ja, im Moment könnte ich es, glaube ich, schießen. Ich bin also schon da oben, aber sieht nicht gut aus. Ich spiele nicht genug und ich esse zu viel.
Für die, die es nicht wissen, Frank und ich haben ein Spiel am Laufen. Projekt 85 und Projekt 100. Mir gelingt es in der Zwischenzeit regelmäßig, mein Gewicht zu schießen.
Sehr gut.
Aber auch nicht ganz so schwer. Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserer 52. Folge. Die aufmerksamsten Zuhörer werden festgestellt haben, dass die letzte Ausgabe unserer Sendung exakt 30 Sekunden lang gewesen ist und ausschließlich aus einem Musiktrack bestand unseres Freundes Casey Scheer, der für uns eine Titelmusik gerade erarbeitet. Feedback gerne über E-Mail, Instagram oder Facebook. Wir kommen direkt zu unserem heutigen Gast. Er ist Ingenieur und Vater, leidenschaftlicher Golfer und bedingungsloser Ästhet. Er hat vor 3 Jahren die Firma Dragon Golf gegründet und versteht sich seitdem als Botschafter einer kleinen, aber feinen Golfnische für Individualisten. Wie auch die Golfschau ist sein Anliegen nichts für den Durchschnitt. Ich freue mich heute anlässlich unserer 52. Sendung einen Mann begrüßen zu dürfen, der mit mir nicht nur die Obsession für unser herrliches Spiel teilt, sondern auch diverse andere Leidenschaften. Er liebt Speed Metal und Klassik und er hat eine Schwäche für großflächige Tätowierungen, die leider den Besuch öffentlicher Badehäuser in dem Land, um das es heute auch gehen wird, eher erschweren. Er ist ein großer Fan des japanischen Handwerks und der Ästhetik des Zen-Buddhismus. Und er ist ein kleiner, aber wendiger Gamechanger in einem vom Big Playern bestimmten Markt. Er ist einer mit Vision. Markus Kraus, herzlich willkommen bei der Golfschau.
Schön, dass ich hier bin.
Grüß dich, Markus.
Vielen, vielen lieben Dank für die tolle Einführung.
What the fuck is speed metal?
What the fuck is speed metal?
Ja, das wollen wir gleich mal anfangen hier. Als Ältester darf ich dann reinrätschen sofort.
Ich denke mal, so die gängigsten bekannten Vertreter sind vielleicht so die Big Four, Anthrax, Slayer, Megadeth und Metallica. Und ja, mit denen bin ich quasi groß geworden. Okay. Und die begleiten mich bis heute.
Dich auch, Marc?
Ja, ja, ja.
Tut das nicht weh?
Nee, aber man kann ja auch ein Gegengewicht herstellen. Ich denke, also ich weiß, dass du auch viel Klassik hörst, oder?
Ja. Hörig. Also ich wollte nicht durch.
Gerne Klassik.
Ja, aber da kann Casey ja nicht mithalten mit Speed Metal. Das ist ja mehr so Hippie California Twang.
Muss er auch nicht. Okay, ja. Markus, du hast vor 2 Jahren deinen ursprünglichen Job oder deinen letzten Job an den Nagel gehängt und hast dich voll und ganz Dragon Golf gewidmet, wenn ich das richtig auf der Timeline habe. Kannst du uns kurz eine Einführung geben, was Dragon Golf ist, wohin es geht, was für eine Reise ich als Kunde mit euch unternehmen kann und wie deine Vision so aussieht.
Dragon Golf hat vor 3 Jahren angefangen.
Okay.
Genau. Und das war ein Nebenprojekt. Das hat angefangen mit mit einem Zufall, dass ich über einen japanischen Golf, also einen echten japanischen Golfschläger gestolpert bin, der in Japan fertiggestellt wurde, und habe mich schockverliebt. Das war quasi Liebe auf den ersten Blick.
War das eine echte Begegnung oder war das eine virtuelle Begegnung?
Das war eine virtuelle Begegnung. Das war wirklich okay. Auf dem Handy. Ich glaube, das war sogar Instagram. Bin über einen Schläger drüber gestolpert oder einen Schlägerkopf vielmehr. Und habe mich, wie gesagt, sofort verliebt und wollte erstmal herausfinden, was ist das für eine Manufaktur? Was ist das für ein Schläger? Wo kommt der überhaupt her? Und wo kann ich den kaufen? Und da kam eben schon eigentlich direkt das erste Problem. Ich habe noch nicht mal eine englischsprachige Seite gefunden, wo man sich darüber informieren konnte. Und als ich dann die japanische Seite dann fand und die dann übersetzt hatte oder beziehungsweise übersetzen ließ, mit Google Translate geht das ja Gott sei Dank recht schnell, habe ich aber auch keinerlei Vertriebsmöglichkeiten gefunden oder Bezugsmöglichkeiten. Und am nächsten Tag kam die Idee beim Duschen: Dragon Golf. Obwohl ich noch nicht mal die Manufaktur angeschrieben hatte. Aber ich dachte, wenn ich den Schläger kaufen will, wollen das ja vielleicht noch andere Individualisten und Golfer, die auf Qualität und Handwerkskunst stehen. Und habe gedacht, komm, probier es mal, schreib die an. Und weil ich meine Vergangenheit oder weil ich in der Vergangenheit viel mit einem japanischen Unternehmen zu tun hatte, kenne ich noch ein paar Muttersprachler, und ich bat ihn dann, mein Letter of Interest quasi zu übersetzen, und habe den dann auf Japanisch dann nach Japan geschickt.
Also du hast ein Produkt im Internet gefunden, du hast gesagt, das ist es, und du hast, ohne dass du die Dinger jemals in den Händen gehalten hast, nach Japan geschrieben und hast gesagt, ich würde euch gerne vertreiben, ja?
Nee, ganz so war es. Also das ist dann schon ein Schritt zu weit gewesen. Ja, okay. Ich habe denen geschrieben, dass ich deren Produkte super finde und dass ich mir vorstellen könnte, dass ich deren Vertrieb hier in Europa mache. Aber zunächst möchte ich gerne mal deren Kunde werden.
Ja.
Würde gerne mal einen Satz bestellen.
Ja.
Einfach so ins Blaue rein. Und dann habe ich dann ein paar Wochen später dann einen Satz bekommen, beziehungsweise nur die Schlägerköpfe. Habe die dann bauen lassen. Und ein guter Freund von mir ist PGA Teaching Pro. Und dem habe ich die Schläger gegeben und habe gesagt, guck jetzt mal da nicht hin, sondern schlag den einfach mal, dass er unvoreingenommen dahin geht. Und dem ist mehr oder weniger der Mund offen stehen geblieben, schaute mich an und sagte, was ist das? Ich habe schlag noch mal ein paar. Und bei jedem Schlag blieb mehr oder weniger der Mund offen stehen. Und die Quintessenz war, oder was er sagte, war, das sind die besten Golfschläger, die ich jemals in der Hand hatte.
Hm. Wow. Also bis vor 3 Jahren hatten diese Produzenten keinen Vertrieb in Europa?
Nein, hatten sie nicht.
Denn in Japan sind ja diese hoch High-Quality-Schläger unheimlich beliebt. Ja. So wie ich das verstehe, nicht? Aber hier in Europa nicht.
Nee, Japan ist ja auch ein Wahnsinns-Golfmarkt. Japan ist der zweitgrößte Golfmarkt der Welt nach den USA.
Also an Umsatz.
An Umsatzleistung, an was die Leute an Geld ausgeben. Und diese japanischen Manufakturen, die müssen da eigentlich gar nicht raus. Die haben dort ein gemachtes Nest. Die Manufakturen muss denen dort keiner mehr erklären. Jeder weiß, dass die Schlägerköpfe, die von diesen Manufakturen stammen, sind in Qualität uneinholbar oder unerreicht. Aber hier gibt's halt, in Europa ist das größte Problem einfach diese Markenbekanntheit. Und das will ich halt eben mit Dragon Golf ändern. Das ist so diese Vision, wo du gerade eben mich gefragt hast, Marc. Dragon Golf ist quasi mehr als Schläger verkaufen. Ich verkaufe Stückchen von Japan. Ich verkaufe japanische Philosophie und Ästhetik. Und ich verkaufe Leuten, die Qualität und Handwerkskunst zu schätzen wissen, deren ganz eigenes Stückchen Japan für deren Golfbag. Das ist das, was ich machen möchte.
Also ich finde das richtig geil, muss ich sagen. Ich bin ja vor ganz langer Zeit, schon 1971 in Japan gewohnt. Aber ich war immer auf der Suche, jetzt nicht unbedingt nach japanischen Schlägern, aber nach der japanischen Golfmode. Die hatten immer die geilsten Schuhe, die man nirgendwo finden konnte. Ich meine, muss ich die Jungs da mal angucken, wie die da rumlaufen auf der Asian Tour, auf der Japan Tour, wie Hideki und so weiter, wie die aussehen. Ganz, ganz toll. Aber ist es, ich meine, zum Beispiel eine Marke wie Honma, die ist ja einigermaßen bekannt, sage ich mal, in Europa, die man auch in den USA in jedem Geschäft praktisch kaufen kann oder bestellen kann oder sehen kann. Aber die Sachen, die du vertreibst, das sind, ist ja ein ganz anderer Level als diese massenproduzierten Honma-Schläger.
Genau. Mit Honma kann man sicherlich auch gut spielen und
ich will nicht dich in die Pfanne hauen.
Ich kann der Marke sprechen, aber Honma und alle anderen mehr oder weniger, das ist halt Masse. Ne? Das wird produziert, das wird in ein Lager gelegt und das wird dann abverkauft und das kommt dann irgendwie in einen Shop und dann vielleicht kann man hier und da auch noch ein Fitting machen und dann geht das Ganze dann wieder zurück. Dann werden quasi nur die massengefertigten Köpfe dann entsprechend mit den gewollten Schäften versehen. Aber im Endeffekt wird produziert, dann wird abverkauft und nach 2, 3, 4 Jahren wird ein neues Modell aufgesetzt und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Bei uns ist das anders. Bei den Manufakturen greifen wir teilweise zurück auf Schmiedegesenke, die 50, 60 Jahre alt sind, weil diese Modelle einfach bewährt sind. Und wenn ich den Schmieder oder die Manufaktur frage, wann kommt denn da mal wieder ein neues Muscleback raus, dann gucke ich ihn teilweise an und sage, spinnst du? Das hat mein Opa designt. Das kann ich nicht besser. Das bleibt. Ne? Und,
du redest jetzt von dem Design vom Clubhead.
Genau. Das Design vom Clubhead oder eher von dem Schlägerkopf, ne? Ja. Man kann sich ja dann aussuchen, ist es ein Muscleback, ein Blade, ein Cavityback oder ein Game Improvement. Im Endeffekt hat das ja alles die gleiche Bewandtnis, diesen kleinen weißen Ball zu beschleunigen. Eine große Bratpfanne ist ein bisschen fehlerverzeihender, weil der Sweet Spot größer ist. Man schlägt vielleicht auch nicht dann so komprimiert und so dicht auf den Ball. Aber wie gesagt, diese unterschiedlichen Modelle, die sind teilweise 50, 60 Jahre alt und etabliert. Mhm. Ja, hier und da gibt es auch mal ein neues Modell, aber normalerweise, weil das eben alles handwerklich ist, hat das auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt, die sagen dir nicht in 5 Jahren, ach, hör mal zu, kannst du dich noch an das Modell erinnern, MB375-8, das ist jetzt Schrott, wir haben jetzt ein neues, das ist jetzt hier ein länger und fehlerverzeihender. Das gibt es halt da einfach nicht. Erstens mal posaunen die das ohnehin nicht raus. Die sind sehr auf Understatement, also haben sehr viel Understatement darin und wissen einfach, dass sie qualitativ super hochwertige Produkte haben.
Die Qualität ist ja nicht nur in den Köpfen, sondern oder beziehungsweise im Design der Köpfe verankert. Die Qualität ist ja auch in der Verarbeitung selbst ja auch oder lebt ja auch in der Verarbeitung selbst. Nicht nur im Finish, in dem, was wir dann sehen, sondern ja auch im Material selbst. Wenn ich das richtig verstehe, ist es ein japanischer Stahl, der häufig verwendet wird, der qualitativ weit, sagen wir mal, anderen Stahlsorten, die wir zum Beispiel in unseren Schlägerköpfe von den großen Herstellern verbaut bekommen, weit überlegen ist. Ist das richtig?
Also der Stahl, der genutzt wird für Golfschläger, ist weich. Ne? Ja. Also, weil ansonsten kann ich den nicht umformen. Der Stahl, das ist meistens ein S15 bis S25C, diese Zahl dazwischen, gibt die Güte und die Prozentzahl des Kohlenstoffgehalts an. Das sind jetzt nicht 2,5%, das wäre dann ein Gusseisen, aber das sind dann quasi 0,25% Kohlenstoff oder 0,15% Kohlenstoff, das heißt quasi, oder 0,015 sogar. Ich müsste jetzt nochmal ins Eisenkohlenstoffdiagramm reinschauen. Das ist vom Studium her schon ein bisschen länger her. Aber nichtsdestotrotz, das ist sehr, sehr qualitativ sehr hochwertig legierter Stahl, der aber weich ist, ansonsten könnte man den nicht schmiedetechnisch umformen. Ja. Aber innerhalb von einem Schlägersatz zum Beispiel wird geguckt, dass die Legierungselemente, und das sind eben nur 2, aber so fein kontrolliert sind, dass es ein ganz enges Toleranzband gibt, wo diese Legierung quasi schwanken darf. Das soll bewirken, dass das Eisen 5 und 6 und 7 innerhalb eines Satzes sich identisch anfühlt. so fängt das quasi schon mal an, alleine schon bei der Stahlauswahl, dass man guckt, dass nicht irgendwie unterschiedliche Batches dann genommen werden, um einen Schlägersatz herzustellen, sondern dass quasi alles innerhalb von einem Batch passiert.
Das ist auf einer größeren Ebene überhaupt nicht zu leisten, oder? Das können doch nur Manufakturen oder nur kleinere Firmen gewährleisten, oder?
Die Fabriken könnten das, glaube ich, gar nicht bewerkstelligen, hier die unterschiedlichen Materialzertifikate zu nutzen und sagen, gut, wir nehmen jetzt von der Stange nehmen wir hier 5 Billets und danach gucken die, okay, und welche andere Charge hat eine ähnliche Güte in der Legierungsqualität und paaren das dann miteinander. Das geht nicht. Die haben eine Zuführung vom Material und am Schluss haben sie einen Output von Schlägerköpfen und das war's.
Von was für einem Output? Erstmal, wie viele von diesen Schmieden gibt es denn? Ich meine, gibt es nicht, aber welche sind die, wie kann ich mir das vorstellen? Das gibt es ja nicht unzählige von.
Nee, also diese Kleinstmanufakturen, von denen wir da sprechen, beziehungsweise die Dragon Golf vertreibt, haben wir 3 Schmieden, die wir dort
anbieten. 3 Schmieden. Und wie viel produzieren die im Jahr?
Also du kannst so ganz grob sagen, 10 bis 15 Satz pro Monat.
10 bis 15 Satz pro Monat pro Schmiede.
Das ist so deren Kapazität.
Ja. Es ist ja eher mit einer Automobilmanufaktur im hochwertigen italienischen Bereich zu vergleichen als mit einem Sportwagen bei Porsche, oder? Das ist also wirklich das.
Genau,
also,
das ist eher so Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin oder irgendwie hochpreisige Ferrari oder ich weiß es
ja,
nicht,
in den
Sportwagen als jetzt irgendwie die große Masse, definitiv.
Ja. Dann würde man sofort fragen, nicht, dann weiß was kostet das Zeug. Aber zweitens, das dauert dann auch dann bestimmt einige Zeit, bis man sich dann anstellt und wartet, bis die Schläger fertig sind. Ich denke, du hast ja angefangen als Kunde praktisch mit den Japanern. Wie lange musstest du denn auf deinen ersten Satz warten, bevor du angefangen hast, die Köpfe zu vertreiben in Europa?
So lange wie jetzt auch, das ist meistens so zwischen 4 bis 8 Wochen.
4 bis 8 Wochen, okay.
Zeit, genau.
Das geht ja.
Ja, das ist
kleinere Sachen.
Wesentlich kürzer, als du jetzt auf so einen massenproduzierten Satz im Moment wartest.
Und dann ist dann, in der Tat so, man kann auf Industrieware im Moment bis zu einem halben Jahr warten. Das ist tatsächlich ein relativ großes Problem. Das schaffen deine Japaner schneller, ja?
Warte 8 Wochen auf Rapsöl.
Ich glaube, ich habe vor 8 Wochen das letzte Mal Sonnenblumenöl gesehen.
Deine Quelle im
Stimmt. Okay. Markus, wenn wir jetzt, sagen wir mal, diesen Prozess mal aufgreifen, oder Frank, wolltest du da nochmal nachbauen?
Nein, ich wollte genau dahin gehen.
Weil das ist natürlich schon was anderes. Also du gehst nicht in ein Geschäft, guckst dir dann die Schläger an der Wand an, den ganzen Satz und sagst, okay, ja, den nehme ich jetzt mal mit und dann kannst du vielleicht noch die natürlich anpassen lassen, aber natürlich kann man auch viel mit Schäften heutzutage auch machen, andere Griffe und vielleicht ein bisschen upright etc. Aber letztendlich hat man dann doch auch nur ein industriell gefertigtes Produkt in den Händen am Ende, die dann ja häufig, selbst wenn sie gefittet sind, vom Fitter nochmal nachjustiert werden müssen, weil die Bestellung eventuell gar nicht so präzise umgesetzt wird von der Fabrik, wie tatsächlich bestellt. Wenn ich aber jetzt zu dir komme oder wenn Leute zu Dragon Golf kommen, ist es dragongolf.com oder dragongolf.de im Moment? Weil ich weiß,
dragongolf.de für, ich sag jetzt mal, Kontinentaleuropa, ja. Und Dragon Golf UK für England, Irland, Schottland.
Okay, das heißt also, ich komme jetzt zu dir auf Dragon Golf .de und schaue mich um und sehe letztendlich unfassbar viele Möglichkeiten. Ja? Kannst du uns mal so ein bisschen durch diese Herstellungsprozesse führen, weil das sind ja unglaublich viele Einzelschritte, die ich ja als Konsument oder als Kunde ja auch selbst mitbestimmen kann.
Genau.
Am Anfang, also vielleicht auch anhand von Itobori, weil ich so ein riesen Itobori-Fan bin.
Ich auch, ja, also wirklich.
Natürlich, ja, ja. Most sexiest clubs in the world. Ja.
Ja. Itobori ist schon was ganz, ganz Besonderes. Bei Itobori ist es wirklich so, da steht dir, glaube ich, nur deine eigene Fantasie im Weg, beziehungsweise limitiert dich da an der Stelle, was du da nicht tun kannst. Da kannst du wirklich dein eigenes Stückchen Japan designen. Bei Itobori, also wenn man sich dann von diesen Manufakturen für Itobori entschieden hat, was ja schon mal die erste Hürde ist, man muss ja erstmal sich für eine Manufaktur entscheiden, dann geht es erstmal darum, okay, was für ein Modell nutze ich? Oder was für ein Modell möchte ich? Bin ich jetzt ein sportlich ambitionierter Spieler und traue mir zu, dass ich ein Muscleback spiele, oder mache ich einen Kombosatz aus einem Half-Cavity mit Muscleback bei den kürzeren Eisen? Oder ich persönlich spiele zum Beispiel mit dem großen Cavity-Back von Itobori, weil ich auch einfach viel zu schlecht Golf spiele. Und wenn man sich da mal für ein Modell entschieden hat, dann geht es natürlich auch darum, und man weiß, was für ein Loft und Lie, welche Anpassung man da haben möchte, und was für einen Schaft man dort haben möchte, dann geht es auch mal darum, das optische Aussehen von diesem Schläger dann zu bestimmen. Bei Itobori gibt es, ich habe vorhin nochmal nachgezählt, 9 unterschiedliche Beschichtungen, oder sind es doch 10? und man kann sogar die Beschichtung miteinander kombinieren.
Also ich könnte tatsächlich einen Satz aus 9 Schlägern in unterschiedlicher Farbe dann in meinem Bag haben.
Und da kannst du auch noch The Beard reinstenzeln lassen.
Genau. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
Oder sonstige Dinge. Auch mittlerweile
ein Otter.
Bei manchen Kasua, oder was war das andere Tier?
Kasua auf dem einen, ein Otter auf dem anderen. So, next, Schluss mit dem Privaten. Weiter im Geschäft.
auf jeden Fall erstmal Beschichtung aussuchen, dann möchtest du noch was einprägen lassen, möchtest du was eingraviert haben, kannst auch auf jedem Schläger was anderes drauf haben. Also ich habe einen ganz, ganz tollen, liebenswerten Kunden aus Luxemburg, der hat sich so nach und nach auch Itobori Musclebacks dazu, und der hat sich quasi auf jedem Schläger so Anekdoten aus dem Herrn der Ringe von Tolkien quasi draufprägen lassen. Auch total abgefahren. Also da sind die halt einfach keinerlei Grenzen gesetzt. Und dann, wenn du dann sagst, gut, hätte gern das eingraviert oder das eingeprägt, dann kannst du es dann auch noch einfärben lassen. Da kannst du jeden Buchstaben entweder in Regenbogenfarben oder alles in der gleichen oder gar nicht. Also du hast da eine Möglichkeit, einen Gestaltungsfreiraum, das ist grenzenlos.
Aber vielleicht kann ich da kurz eine Frage stellen, denn vielleicht bin es auch nur ich, denn ich bin nur unter dem Eindruck, dass diese Ford, also geschmiedeten Eisen, heißt das ja auf Deutsch, glaube ich, was ja meistens Blades oder nicht, dann auch Cavity Back sind, dass das meistens Schläger sind für bessere Golfer, für Top-Amateure im einstelligen Bereich und so weiter. Wenn die nur, wie du gesagt hast, 15 Sets im Monat oder was immer die da produzieren, haben die dann auch wirklich so eine Range, dass auch wirklich für Intermediate oder Anfänger da Schläger geschmiedet werden?
Ja, jetzt nicht alle Manufakturen. Makino, würde ich jetzt sagen, ist dann doch eher für die sportlich ambitionierteren Spieler. Mhm. Aber CGS Orion zum Beispiel haben ein richtig tolles Game Improvement, auch ein bisschen stärker geloftet, mit einem tiefen Schwerpunkt, das auch wirklich marschiert. Also da kann man auch ein paar Meter raushauen. Itobori auch. Itobori hat dieses NC Cavity Back, das, wie gesagt, ich persönlich spiele. Das ist ein Eisen, das würde ich also guten Gewissens auch jemand mit Handicap 30 plus verkaufen können. Ohne
solchen Leuten spiele ich sowieso nicht.
Zu schämen.
Ach,
da gehöre ich ja auch fast schon dazu. Nein, aber also dieser Gedanke, dass diese Schläger nur für Profis und Top-Amateure sind, ist total falsch, wie die meisten meiner Gedanken. Okay, interessant. Please continue.
Wir machen mal hier eine kurze Pause und gehen einfach in die Quick 9, damit wir uns wieder beruhigen können. Ja, weil es gibt danach noch ein paar Themen. Es ist nicht nur, ich glaube, dass die Möglichkeit, sich diese Eisen anzuschauen, ist ja gegeben. Wunderschön fotografiert, wie ich finde, Markus. Ich glaube, du hast auch selbst fotografiert. Das eine oder andere im Katalog online. wunderschön beschrieben, auch zum Teil. Ich weiß, das wird noch weiter ausgearbeitet werden. Und es gibt natürlich dieses wunderbare Thema, das wir vielleicht im Anschluss an den Quick 9 nochmal besprechen können, nämlich Putter. Das ist nämlich mein Steckenpferd und ich weiß, dass das eine Leidenschaft ist, die wir gemeinsam teilen. Und ich glaube, Frank auch, dem habe ich gerade was gezeigt.
Ja, ich habe das gerade gesehen.
Gehen wir mal in die Quick 9, einverstanden?
Marc hat mir gerade seinen Putter gezeigt.
Richtig schön in die Kamera gehalten.
Billy.
He really liked it.
Ich habe ja auch noch einen.
Oh Gott.
Du hast denselben, ne? Okay, Frage 1. Golf ist voll schillernder Gestalten, okay? Individualisten, aber auch eine Menge Freaks. Ja? Mit welchem bekannten Golfer würdest du am liebsten mal einen Nachmittag auf dem Platz verbringen? Tote dürfen genannt werden.
Oh Gott.
Mehrfachnennungen sind ebenfalls erlaubt.
Oh Gott.
Boah. Aber das soll ja eine Quick Nine werden. Also muss die
Antwort. Oh ja, wow. Ich habe Zeit.
Wir stoppen die Antwort nicht.
Er stoppt das nicht. Aber mir ist echt wirklich spontan Tiger Woods eingefallen.
Ah. Ist ja sehr schön.
Wenn Tiger wüsste, wie viele Leute gerne einen Nachmittag mit ihm verbringen wollen. Ich glaube, er weiß.
Ich glaube, das hat nicht nur mit seinem Golfen zu tun.
Ach, ich finde aber schon irgendwie herausragender Golfer. Wirklich. Was da so,
ich glaube, das ist
so im Privaten gelaufen ist, mein Gott, hin oder her, aber das ist schon echt beeindruckende Karriere, die der da hingelegt hat.
Ja, und er ist noch dabei.
Ich glaube auch, dass das noch lange nicht vorbei ist. Ja. Nach 18 Lochen, 2 Bieren schlagen deine Jungs vor, noch eine schnelle 9 zu gehen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
Meine Frau spielt kein Golf. Die weiß nicht, wie lange eine Golfrunde ist. Also würde ich sagen, ich kann noch mal schnell einen neuen gehen.
Yes. Das
oder man kann sagen, ich hatte es
endlich Zusammen mal jemand, der ehrlich auf diese Frage geantwortet hat.
Ich habe so die Schnauze voll von den Leuten. Oh, ich habe die beste Frau der Welt, die lässt mich im Urlaub Golf spielen und so weiter. Bullshit. Das ist die Antwort. Das ist die richtige Antwort. Dankeschön.
Markus, kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern?
Ja.
Oh. Willst du sie teilen oder lieber nicht?
Meine allererste Golferfahrung war sehr ernüchternd und ich musste, ich glaube, auf der 7 oder auf der 8 musste ich zum Clubhaus zurückrennen und nochmal 12 Bälle kaufen.
Wie alt warst du denn? Also du hattest genug Taschengeld dabei oder warst du schon erwachsen?
Nee, da war ich schon erwachsen. Ich spiele ja quasi erst seit 2015 und das war quasi das erste Mal auf einem anständigen Golfplatz, also jetzt nicht nur Driving Range und irgendwie Kurzplatz, und der war übersät mit Wasser und war Linkskurs und hat gepustet und ich hatte, glaube ich, den ganzen Bag voller Bälle. Und ich glaube, dieses Dutzend Bälle hat dann auch nicht bis zu 18 gereicht.
Aber du bist nochmal hingegangen.
Nee, den Platz habe ich nie wieder gespielt.
Willst du verraten, wie er hieß?
Nee.
Wenn du könntest, welche Regel außer der gerade angesprochenen Wasserregel würdest du beim Golfspielen ändern?
Boah.
Man kann auch Nein sagen, ich habe keine Regel zu ändern. Also wenn
ich kenne die Regeln eh nicht.
Darf ich mal was sagen? Wenn ich die Leute sehe, wie die jetzt aus Kniehöhe droppen, was ist
das? Hast du das neulich im Internet gesehen? Da hat jemand das quasi gefilmt.
Was ist denn da los?
Ja.
Wir haben früher über die Schulter nach hinten gedroppt. Und dann liegt er irgendwie in einem Fladen drin oder was. Hier, dann, für die kleinen Leute ist das sowieso von Vorteil.
Ja, oder Orang-Utans.
Also das würde
ich... Ausgestreckten Armen in Kniehöhe.
Nicht mehr Real Dropping. Nicht
hier. Ja, der Frank stammt auch aus der Zeit, wo man es wirklich tatsächlich hinter dem Rücken noch gemacht hat.
Auf jeden Fall.
Aber die meisten Golfer sind, Frank, die meisten Golfer sind zu alt, um diese Bewegungen zu machen in der Zwischenzeit.
Und dann diese fand ich ja dann auch noch okay. Aber was da unten von den Knien, dann bücken sie sich auch noch, ey.
Vieles hat sich in den letzten Jahren beim Golf gewandelt. Das war jetzt fast abgesprochen, Frank. Ja, Umgangsformen sind legerer geworden. Der Ton ist vielleicht manchmal etwas rauer. Trotzdem mögen Golfer ihre Etikette. Welchen Etikettenbruch findest du persönlich unerträglich? Wofür hast du kein Verständnis?
Slow Play.
Oh, da bin ich nicht dein Mann. Ey. Slow Play ist ja relativ.
Ich finde Slow Play das Schlimmste auf dem Golfplatz.
Absolut.
Etikette heißt ja, ich gucke, dass ich am vorderen Flight dranbleibe. Oder auch mal nach hinten gucke und wenn ein schnellerer kommt, dann lasse ich den durchspielen. Und jetzt am Sonntag bei uns auf dem Platz hier, da habe ich die 14 abgebrochen, die 15 übersprungen, dass ich quasi vor den Flight vor mir komme, weil das war irgendwann mal unerträglich.
Die haben dich nicht durchgelassen, nicht durchgewunken. Das ist natürlich
schade. Ja, es ist etwas schwierig geworden. Ich glaube auch, wir haben natürlich sehr viele neue Golfer. Das ist auch super. Ja? Wir brauchen ja auch neue Golfer. Jeder, also das Spiel braucht neue Golfer. Ja. Aber es wird, glaube ich, relativ wenig vermittelt, was es auch bedeutet. Also dieses you're always behind the flight in front of you. Also immer dieses, du bist hinter einem, hinter einer Gruppe und nicht vor einer Gruppe. Also wenn du, das wird tatsächlich, wobei Frank und ich da prinzipiell auch unterschiedlicher Meinung sind, wie lange eine Golfrunde dauern darf.
Aber da muss ich mich selbst nochmal entschuldigen dafür. Ich bin ja auf Public Courses aufgewachsen. Ja, wo da also wirklich alle 6 Minuten dann ein Foursome rausgeschickt wurde, ja, um die Green Fees reinzufahren. Und dann dauert eine Runde 5 Stunden, 5,5 Stunden. Nicht? Dann geht mit dem Winken auf ein paar 3, bevor du pattest und alles so ein Scheiß. Ja? Mhm. Aber alleine das ganze Prinzip, das ist so eine tolle Zeit auf dem Golfplatz. Warum man jetzt extra noch sich beeilt, um so schnell wie du zu Hause zu sein, das verstehe ich gar nicht.
Nee, das hat nichts mit Beeilen zu tun, aber ich laufe zum Ball, ich mache meine 2 Probesprünge, ich spiele.
Ja. Nein, wenn jemand schneller ist, please, go ahead. Nicht durchwinken, nicht, aber wie gesagt, nicht. Ich habe noch nie jemand gesehen, der gesagt hat, ey, wie hast du denn gespielt? Boah, scheiße, ich habe 120 geschossen, habe 20 Bälle verloren, aber ich war in 3 Stunden fertig.
Nee, das ist dann auch nicht.
Okay, das ist wunderbar, diese Diskussion führen wir einmal pro Sendung. Ja. Sechste Frage, du hast das Jahresmatchplay gewonnen auf deiner Anlage. Du feierst in einer Karaoke-Bar. Welches Lied singst du als erstes?
Oh, bitte.
Welches, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du zu viel getrunken hast?
Also ich fange mit dem letzten Lied an. Das ist Broheim von Pennywise.
Okay.
Das wäre am Ende, ich kenne das nicht.
Das wäre am Ende, ja.
Ich hätte auf Bohemian Rhapsody getippt.
Aber Bohemian Rhapsody am Ende? Das wäre dann eher so der Anfang, glaube ich. Oder We Are the Champions. Vom gleichen Interpreten.
Ich habe zwar diese Frage gestellt, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, mit welchem Lied ich den Abend beenden würde. Das ist super peinlich. Es ist von Barry Manilow.
Oh Mandy. Gott, ey, das ist. Also, müssen wir diese Zusammenarbeit nochmal überdenken hier. Was denn? Nicht Mandy. Copacabana. Mandy. Copacabana. Da bin ich
nee, dabei. Mandy.
Oh Gott.
Doch, Mandy. Ja, doch. Und meistens würde ich in Tränen ausbrechen. Ja, aber ich werde mich am nächsten Morgen nicht mehr daran erinnern können.
Ich ringe back für
dich. Aber dafür hast du dann die Leute, die in deinem Flight waren, die zücken dann das Telefon und filmen dich dann dabei.
We Are the Champions als erstes Lied würde ich wahrscheinlich auch noch machen. Wenn du nur noch einen Platz spielen dürftest, welcher wäre das? Mehrfach Antworten sind nicht erlaubt.
Augusta.
Ist das nicht geil, Frank? Viele Leute sagen Augusta und keiner war dort. Ja, keiner hat ihn jemals gespielt. Der ist ganz schön anstrengend. Ich glaube, wenn man jeden Tag mit 90 noch Augusta spielen müsste, hoch, runter, das ist, glaube ich, ganz schön stressig.
Erstmal sieht der Platz die anderen 11,5 Monate des Jahres gar nicht so aus, wie er im Fernsehen aussieht.
Ich will dann aber auch zu der Zeit spielen, wo er dann so ausschaut.
So wie er jetzt ausschaut, wie im Fernsehen ausschaut. Ja. Ist interessant. Nicht? Es ist halt dann auch, entweder sind es diese Augusta-Golfer oder es sind Linksgolfer. Ja, das ist ja auch, manche würden sagen St. Andrews, aber
ja, ich weiß nicht, also ich liebe Linksgolfer.
Es ist schon faszinierend, dass man einen Platz spielen würde, den man noch nie gespielt hat, auf dem man nicht, obwohl man ja jährlich da sieht, was da abgeht und manchmal auch so ganz geniale Momente aus der Butler Cabin hat, wie letztes Jahr, wie dieses Jahr, wo also wirklich dann die Sau los ist.
Ja, ich hätte wahrscheinlich schon solche Ikonen des Golfsports irgendwie genannt, ne? Oder was heißt ja, so epische Plätze.
Ja. Welcher Platz war es in Deutschland?
Ist so spontan eingefallen, wo ich denke, so, der sieht halt immer aus wie geleckt. Ne? Das ist halt so ein schöner Platz und hoch und runter. Das kommt ja in so einem, im Fernsehen kommt das ja gar nicht rüber, was das für eine Achterbahn da ist.
Und ich denke, diese Geste von Hideki's Caddy letztes Jahr, stellt das ja also da, aber es ist schon wahnsinnig. Welcher Platz wäre das denn in Deutschland für dich?
Ach, dann würde ich hier bei mir zu Hause im Club einfach nochmal gehen.
Ja, ich würde auch einen Platz nehmen, den ich 100 Mal schon gespielt habe, wenn ich nur einen Platz spielen dürfte. Ja, dann würde ich einen spielen, den ich mag und ich jedes Wochenende gespielt habe. Da bin ich auch bei dir.
Ja, definitiv.
Muss man nicht so. Wenn das mit Horner nicht funktioniert, machen wir den Podcast zusammen.
Hat schon ganz gut jetzt mal.
Du hast ja die achte Frage schon vorweggenommen. Nein, nicht du, Frank.
Die Frau.
Markus hat sie quasi beantwortet, ohne dass ich sie gestellt hatte. Deine Frau spielt kein Golf. Mhm. Warum nicht?
Irgendjemand muss sich um die Kinder kümmern.
Böse.
Okay, ja, wir lenken jetzt. Gesagt, die hört den auf jeden Fall auch an, dem Podcast. Vielleicht muss ich einfach nicht verraten, wann der läuft.
Nicht. Wir können ja auch technische Probleme
haben. Du hast es gesagt, es ist unauslöschbar. Die nächste Frage besteht aus drei Fragen.
Nee, ich muss noch mal ganz kurz zurück. Also ich muss das so ein bisschen relativieren. Wir hatten wirklich gemeinsam angefangen. Wir hatten die ersten Schnupperstunden und bei ihr ist halt einfach der Funke nicht übergesprungen. Hm.
Ja.
Man merkt ja relativ schnell, nicht, ob es da ist.
Sie gönnt mir das und dafür liebe ich sie und erlaubt mir natürlich auch hier mit Dragon Golf quasi voranzuschreiten.
Ja.
Deswegen, das ist schon ganz toll so.
Super. Spielen deine Kinder?
Okay, drei Fragen. Sorry, Frank?
Deine Kinder, Markus? Deine Kinder, spielen die?
3 und 5.
Also drei und fünf, okay. Meine Tochter ist 7, die hat gerade jetzt angefangen letztes Jahr.
Ja, genau, also. Da stecke ich die dann auch langsam auf den Platz. Im Moment ist alles andere wichtiger.
Also mit Itobori Kinder setzen.
Oh. Okay. Itobori okay. Kids.
Drei Fragen in einem. Bier auf dem Golfplatz?
Ja.
Kart oder Laufen?
Laufen.
Tragen oder ziehen?
Tragen.
Okay, 2 out of 3, not bad.
Okay, die andere Frage geht auch.
Aber nicht viel Bier auf dem Platz. Das ist immer, also dieses Halfway-Bier das, und danach irgendwie so ein Par-3 mit Frontwasser, das ist dann meist, geht das meistens immer in die Hose.
Also ich muss gestehen, ich kann ja auch nüchtern kaum spielen, aber betrunken geht dann gar nichts.
Also, ja, also betrunken geht der, also hier so jedes Loch irgendwie 2 Bier oder sowas, da kannst du mich auch einen Hasen geben, aber
ja, ich bin immer wieder erstaunt, wenn man auf manchen ausländischen Plätzen ist, Frank. Du kennst es doch sicherlich auch so von den Munis. Ne? Also da wird einfach dann, das sind dann am Wochenende, sind die Mülltonnen neben den Abschlägen voll mit Bierflaschen.
Jeder hat so einen kleinen Cooler mit einem Sixpack im Kart.
Ja.
Wenigstens.
Sehr interessant. Matchplay oder Zählspiel?
Matchplay.
Nice.
Ich mag beides nicht.
Kann keine.
Das kleinere Übel entscheiden.
Nee. Ja, kann keine andere Antwort geben. Beim Matchplay kann man auch mal einen 9 verstecken, wenn es
sein muss. Genau, das ist kein Problem. Zählspiel ist brutal. Also,
letzte Frage und damit bist du durch und dann können wir uns wieder über sinnvolle Sachen unterhalten. Immer wieder gibt es Diskussionen um Golf und Kleidung. Welches Kleidungsstück würdest du vom Golfplatz verbannen? Hast du ein No-Go?
Nee, alles gut.
Frank?
Kleidungsstück.
Ich?
Kleidungsstück.
Weißt du, was für mich ein No-Go ist? Ein Hemd, das in die Hose gesteckt wird. Da ist so ein Polyesterhemd, so ein Dicker, der ein Polyesterhemd, das auch noch in die Hose reinsteckt und aussieht wie,
Wie Wurst.
Richtig.
Meinst du jemand mit einem viel zu eng sitzenden modischen Polyesterhemd?
Irgendwie? Richtig. Ich meine, manche Clubs muss man ja das Hemd. Ich glaube, bei der PGA muss man ja das Hemd
in die Hose stecken. Tour hat da,
glaube ich, eine Runde gesprägt mit dem Hemd in der Hose.
Ja.
Ich kriege das Hemd auch gar nicht mehr in die Hose, aber das würde ich, also das bin mir ein No-Go. Spielst du mit dem Hemd? Du spielst zum Beispiel mit Krawatte.
Mit Krawatte spiele auch zuweilen mit Krawatte, ja.
Ja, nicht nur, das ist
aber zuweilen, so langsam aber sicher falle ich aber auch auseinander und bin auch schon mit Turnschuhen auf dem Platz gesehen worden. Markus, lass uns noch einen nächsten Schritt machen, weil es sind ja nicht nur Eisen, die du im Vertrieb hast, sondern es sind ja auch ein paar Meisterwerke im Flatstick-Bereich. Oh, Entschuldigung, Frank. Hast du gerade... Sorry.
Ich wollte ganz kurz davor noch mal fragen, du hattest ja von Schlägerköpfen gesprochen. Ja, wenn man jetzt bei Dragon Golf, denn diese Schmieden machen ja nur die Schlägerköpfe. Bei dir kann man dann die Schäfte sich aussuchen und die Griffe aussuchen und alles sowas.
Mhm. Genau.
Sind das dann auch, japanische Schäfte, diese High-Quality-Schäfte. Ich habe in meinem Driver zum Beispiel den Schaft von Graphite Design. Den liebe ich. Oder sind es mehr so dann Standard-Schafts wie, was weiß ich, was hier halt von den Eisen und Graphites gibt? Oder sind es mehr halt so Mitsubishi, Graphite Design, Fujikura und sowas?
Genau, also ich versuche schon, japanische Schlägerköpfe passen natürlich hervorragend zu japanischen Schäften.
Denke ich mir auch.
Wenn jetzt aber einer sagt, ich hätte gern UST oder irgendwas,
Dynamic Gold.
Ich baue dem auch das ein. Das ist nicht nur, ich lasse einbauen. Aber ja, vornehmlich schon die japanischen Schäfte. Und wenn du sagst, hier Graphite Design, wir haben eine ganz tolle Hand, also auch wieder eine Manufaktur, das passt eben super zu Dragon Golf. Die rollen auch wirklich die Schäfte noch selbst von Hand. Das ist Basileus. Das ist so ein recht exklusiv
bei mir da auch. Okay. Dankeschön. Bitte.
Putter.
Jetzt geht's los.
Ja, Putter gibt's auch. Ja, wir haben auch von diesen 6 Manufakturen fertigen 4 auch Putter, aber eine fertigt nur Putter.
Oh.
Und das ist Yamada. Und da gehen, glaube ich, jedem Golfer, der sich so ein bisschen mit Japan auskennt, geht das Herz auf. Ja, das ist schon was ganz Tolles.
Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, lagen wir uns fast in den Armen, als wir das Wort Yamada gesagt haben.
Sag's nochmal.
Yamada.
Nice bromance going on here.
Ah, yeah, there was. Yeah, bromance. Bromance number one.
Ja, Yamada ist schon, also das ist für mich und für Dragon Golf, das ist der absolute Ritterschlag gewesen. Also ich weiß, ich habe Yamada ist der legendärste Putterhersteller oder der ist ja ein Ein-Mann-Betrieb. Das ist der legendärste Putterhersteller, den keiner kennt.
Das ist ein Ein-Mann-Betrieb?
Ja, das ist quasi Yamada-san, Toru Yamada, wie alt ist er mittlerweile? Ja, der geht jetzt wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr wird er 70. Der macht seit 45 Jahren oder 40 Jahren, ich weiß nicht ganz genau, macht er nichts anderes wie Putter.
Und was macht die so besonders, außer dass das ein Ein-Mann-Betrieb ist?
Auch wieder diese völlige Hingabe und dieses Streben nach Perfektion, was eigentlich alle japanischen Manufakturen, die Dragon Golf hat, quasi so gemein haben. Aber der wird es halt niemals sagen. Ne? Das ist halt so das Schöne. Ich habe, wie gesagt, das hat lange gedauert, bis Yamada-san sich dazu dazu hinreißen hat lassen, beziehungsweise ja, bereit war, an Dragon Golf die Putter zu oder Putter zu schicken oder für uns Putter zu machen. Und der sagt halt, ja, I simply make good putters. I do not make toys. Und das sind einfach vom Material her, von der Verarbeitung, von der Gewichtung, von der Balance, vom Spielgefühl, vom Feedback, vom Roll, von in allem, was der macht, ist das einfach Weltklasse. Mhm. Und einfach so Weltklasse, dass viele Tourspieler ihren Putter quasi aus deren Sponsoring quasi auch rausnehmen lassen, dass die Yamada-Putter spielen dürfen auf der Tour.
Das sind also Putter, die auf der Tour gespielt werden?
Ja, definitiv.
Sind das Blade-Putters oder wie sehen die Dinge aus? Oder auch wieder verschiedene Modelle, die der macht? Auch
verschiedene Modelle. Im Moment gibt es 11 Yamada-Putter, die aktuell hergestellt werden können von ihm. Und die haben wirklich alles von 90 Grad Toe-Hang bis 0 Grad Face-Balanced. Gibt es quasi für jeden Golfer, für jeden Golfschwung, ob er jetzt wirklich rein pendelnd ist, bis zu Bogen, also oder einem sehr stark gebogenen Putt-Schwung, gibt es wirklich alles.
Ja. Also ich finde das, also es ist bestimmt extrem spannend, wie man diesen Mann dazu überredet, die Dinge in Europa für ihn zu verkaufen. Das ist ja bestimmt.
Also das war, ich habe ihm geschrieben, wie gesagt, da hatte ich schon 5 Manufakturen im Portfolio. Das klingt immer so wirtschaftlich. Also
ich durfte Manufakturen
anbieten, beziehungsweise auf der Plattform Dragon Golf File bieten und habe den Yamadas dann angeschrieben, schon ganz früh, Anfang 2020, glaube ich, war das. Er hat gerade hat gerade angefangen. Und dann sagte er, ja, nee, ich bin jetzt 68. Hat gesagt, nee, ich möchte da nicht hin. Ich will das nicht, ich brauche das nicht. Ich habe hier genug und das reicht. Und dann habe ich das auch so akzeptiert. Und dann habe ich aber so im halbjährlichen Turnus, habe ich ihm immer eine E-Mail geschrieben. Aber ich habe nicht nach den Puttern gefragt. Ich habe gesagt, ach, Yamada-san, wie geht's denn dir? Ich hoffe, Ihnen geht's gut und wie er so die Zeit übersteht. War ja in Japan oder im asiatischen Raum, waren ja doch irgendwie wesentlich krassere Einschränkungen und Auswirkungen dieser ganzen Pandemie, die wir da hatten. Und habe mich einfach so ein bisschen um das Wohlergehen von ihm gekümmert und nachfragen wollen. Und hat dann auch immer recht freundlich zurückgeschrieben. Und irgendwann mal 2021 im Sommer, das weiß ich noch ganz genau, das muss Ende Juli gewesen sein, es war sehr heiß.
Ich weiß es auch noch.
Ja, dann schrieb, ich habe ihm wieder so einen Aufsatz geschrieben und dann schrieb er nur zurück, Marcus, okay, I make putter for you. Das war's. Und ich erstmal, what? Okay, dann musste ich erst mal gucken, was hat er denn überhaupt für Modelle und welche bestelle ich denn da jetzt? Ich war total aufgeregt und habe quasi erst mal von jedem einen bestellt. Einfach, weil ich wusste, ne, dass ich halt zumindest mal Fotos machen kann von jedem von den Puttern. Und ja, dann kamen die dann auch Ende September muss es gewesen sein, kamen die dann an und da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Also das war so schön. Und habe mir auch gleich erstmal einen unter den Nagel gerissen für mich selbst. Und das ist schon richtig, richtig feines Zeug.
Vertreibst du exklusiv in Europa dann? Ja, ne? Also das, was man sonst so findet, das kommt über Umwege dann her.
Genau. Ja. Also du findest, ich glaube, es gibt 1 oder 2, die haben noch Altbestände.
Ja.
Oder es gibt auch viele Yamada-Putter, die werden gebraucht angeboten. Mhm. Da ist immer so eine, wenn man weiß oder wenn man wissen möchte, ob das auch wirklich dann ein echter Yamada ist, meistens sind alte Vintage-Yamada teurer als neue.
Mhm. Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass du auch ich habe es nicht ganz mitgekriegt, mit einem Kollegen oder einem Partner auch in Großbritannien unterwegs bist, in Schottland. Stimmt das?
Ja, ich habe einen Vertriebspartner. Also ja. Ich versuche ja schon, nicht alles alleine zu machen.
Wie fahren denn die Schotten auf diese Sachen ab? The Home of Golf.
Schotten haben ja meistens Short Arms, Deep Pockets.
Craig Miller, are you listening?
Schotten.
Hey Craig. Craig Miller, are you listening?
Welcome to the club, Markus.
Schotten verstehen das ganz gut.
Ja, die wissen das.
Ja, also die verstehen auf jeden Fall Dragon Golf.
Das ist ja auch geil.
Teilweise ich, also jetzt ohne jemanden da oder ohne despektierlich zu sein, wenn jetzt einer wirklich nur Public Golf Courses spielt und irgendwie nur am Abend mal schnell ein 9-Loch und irgendwie auch das Ganze nur macht, weiß ich nicht, aus Fitnessgründen oder sowas und jetzt nicht so Golf lebt und sich jetzt vielleicht auch in diesem ganzen Equipment auch nicht so wirklich auskennt und in dieser, was der Unterschied ist zwischen einem Massenprodukt und unseren Produkten, dann ist das nichts für den. Also ich vergleiche das immer ein bisschen so, du kannst zu C&A gehen oder H&M oder sonst wohin und du bist halt auch angezogen. Ja gut, aber wenn du dir halt was Schönes gönnen möchtest, was für dich, was halt nur für dich gemacht ist, dann gehst du halt zu einem Herrenschneider oder zu einem Teschner oder ne, und lässt dir halt was Schönes machen. Und das ist so der Unterschied. Mhm. Dragon Golf ist was fürs Herz.
Wenn die Schotten haben ja bis vor wenigen Jahren ja noch selbst einige tatsächlich auf dem Markt sich behauptende Firmen gehabt. John Letters und so, die haben ja wirklich auch versucht, sich lange gegen diese Übermacht aus Amerika oder aus Asien auch zu behaupten, haben es aber auch alle langfristig gesehen gar nicht schaffen können. Insofern glaube ich, dass viele Leute in Schottland auch viele mit anfangen können, mit kleineren Manufakturen. Viele Pro-Shops waren früher, also diese traditionellen Pro-Shops waren früher ja auch Selbstschlägerhersteller, ja, ob es auch
da. Doch, Morris, das waren ja alles, die ganzen Pros waren ja alles Clubmakers.
So. Und ich glaube, da lebt es einfach in dieser Tradition, ein bisschen jenseits des Polyesterhemds und des Kaufhauses weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass die sich auch ein Stück weit, auch weil sie das Spiel ja auch so ernst nehmen, auch damit identifizieren können mit diesen Sachen.
Ja. Ja, genau, also ich hatte jetzt ja zwei Messen im Vereinten Königreich, eins in Birmingham, eine Messe in Birmingham und eine in Glasgow. Die war jetzt von der Besucherzahl auf Wahnsinn. Also das, ich glaube, Birmingham waren 14.000 und Glasgow war ein bisschen weniger, weil da waren 20 Grad in der Mitte März in Glasgow. Das haben die normalerweise nicht mal im Sommer. Und dann sind die Leute halt auch, obwohl das Ticket irgendwie 11.000 Tickets waren verkauft und es kamen irgendwie trotzdem nur 7.000. Weil die auch gesagt haben, hey, Sommer ab auf dem Platz.
Schotten, topless rum.
7.000, die dann da waren. Und du hast jetzt gerade so im Vergleich, du hast in Birmingham die Frage beantwortet, ja, was kostet jetzt hier so ein Satz? In Birmingham war die Reaktion erstmal so, was? So viel kostet mein ganzer Bag plus Driver plus Putter plus keine Ahnung was. Und in Schottland war so, oh ja, ja, okay, habe ich mir ungefähr gedacht.
Ja, aber es sind ja auch dann genau, ich meine, du hast es vorhin angesprochen schon, diese, wir haben die früher Equipment Whores genannt. Ja, das sind die also alle 6 Monate kommt ein neuer Driver raus und so weiter. Und dann kommen diese Firmen, ganz egal wer es ist, und sagen, im Prinzip sagen sie ja, den Driver, den wir euch vor 6 Monaten verkauft haben, der war eigentlich scheiße. Das sagen die ja, nicht? Und der jetzt hier, den wir haben, nicht? Und das ist wie ein neues Trikot, nicht von was weiß ich wem, das man sich jedes Jahr kaufen muss. Aber trotzdem nicht, und wenn du von Ästhetik redest, das finde ich auch sehr spannend. Es ist ja nicht nur die Ästhetik und die Leidenschaft und die Kunst, sondern es ist ja auch Funktionalität, wie nennt man das auf Deutsch?
Natürlich, aber das ist ja so das Lustige. Ich bin ein Naturwissenschaftler. Ich komme aus Was ist denn an Golf so übertechnisiert eigentlich? Ne? Ich verstehe es manchmal nicht. Das ist doch eigentlich so eine triviale Sportart. Eine ruhende Masse wird getroffen von einer beschleunigten. Also das ist ja schon mal das Wichtigste. Es sollte ja eine beschleunigte Bewegung sein und nicht, da oben gewinnst du noch nicht das Rennen. und das, ich sage jetzt mal, das unwichtigste Teil mit an so einem Golfschläger oder an dem System Golf, also Ball, Kopf, Schaft, Griff der Golfer, dass von diesen Komponenten das Unwichtigste vielleicht, jetzt lehne ich mich aber ganz schön aus dem Fenster.
Ja, ja, ja. Oh ja, das wird spannend. Ist
der Kopf. Ja.
Ja. Das ist mit Abstand das Unwichtigste, die unwichtigste Komponente.
Ja.
Der Kopf ist die reine Übertragung. Der Schaft, der wird aufgeladen mit kinetischer Energie, der biegt sich durch, ne, der lädt sich richtig auf. Wenn du mal so ein Schaftfitting mal gemacht hast, dann spielt es gar keine Rolle, was da unten rumbaumelt, das ist egal. Wenn du dein Schwungrhythmus und du den Schaft zum Arbeiten bringst, du den wirklich aufladen kannst und du dann mal gefühlt hast, wie so eine Peitsche dann da unten das Ding dann loszischt, dann kannst du dann sagen, hey, ganz ehrlich, ich finde den Itobori-Schlägerkopf so geil, weil das einfach ein handwerkliches, tolles Meisterstück ist. Ich brauche aber den Schaft in der Länge, und dann hat er seinen perfekten Schläger. Punkt. Das ist ja so, als wenn du weißt, okay, ich habe einen 32er Bund, ich habe einen 33er, also ein Inch langes Bein und, ne, und du kennst deine Maße schon, dann kannst du ja auch zu einem Herrenschneider gehen und dann geht die Maßnahme nicht so lang.
32 Bund Hosen habe ich noch.
Ich auch.
Du hast noch welche
im
Schrank hängen oder
du trägst
sie auch. Noch. Nicht aussortiert.
Können wir noch vielleicht kurz die Schmieden oder die Hersteller nennen, die Dragon Golf im Stall hat?
Wir können chronologisch vorgehen.
Ja.
Die allererste Manufaktur, die sich quasi bereit erklärt, ich weiß es nicht. Also die ich quasi vertreiben durfte, war Takumi Japan. Takumi Japan ist eigentlich die Eigenmarke der ältesten noch existierenden Golfschlägerschmiede. Und die eigentliche Golfschlägerschmiede heißt Kiyoe Golf. Und jetzt darf man es nicht verwechseln, es gibt auch Kiyoe Golfschläger. Jetzt ist da allerdings was passiert in der Vergangenheit. Da sind die Namensrechte gekauft worden von einem amerikanischen Unternehmen. Und das ist quasi, die vermarkten jetzt diesen Namen Kiyoe Golf. Und der Präsident von dieser Schmiede wollte aber seine Eigenmarke haben, also weil er den Namen seiner eigenen Manufaktur nicht mehr nutzen darf. Und hat dann Takumi Japan ins Leben gerufen. Und die machen wirklich so die traditionellsten und mit besten Golfschläger. Und die nutzen auch, und da kommen wir zur zweiten Manufaktur, die der Marc, glaube ich, auch so toll findet und so spannend findet, das ist Itobori. Itobori nutzt die Schmiederohlinge von Takumi Japan. Das heißt, der bekommt die quasi direkt nach dem Schmieden und Ausklinken, da ist aber noch nichts gemacht worden und er bohrt die selbst, schleift die selbst und fertigt die dann quasi so unnachahmlich in seinem Itobori-Schliff oder in dieser Ginrei-Technik, in dieser Hammer-Technik. Aber hat quasi qualitativ die gleichen Schmiederohlinge wie Takumi Japan. Mhm. Dann gibt's Team Yoshimura. Den habe ich quasi als Dritten im Bunde. Da war ich auch persönlich vor Ort. Quasi alle drei, Takumi Japan, MTG Itobori und Team Yoshimura habe ich persönlich besucht, damals 2019 in Japan. Und das ist vielleicht so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her und von der Art und Weise her das, was am ehesten an, ich sage jetzt mal so ein bisschen, dem Massenprodukt rankommt. Der Yoshimura-san ist keine Manufaktur, das ist ein Golflehrer. Und der hat irgendwann mal immer so ein bisschen an seinen Schülern rumgemeckert und gesagt, ja, das geht doch besser und der Schläger ist doch nichts und hol mal lieber den. Und irgendwann mal dachte er, weißt du was, ich designe jetzt meine eigenen Golfschläger. Und das hat er auch gemacht, aber weil er kein Handwerker ist oder keine Manufaktur, lässt er das lohnfertigen. Und er quasi lässt lohnfertigen, auch in Japan, aber macht das dann quasi nicht made to order, sondern bestellt halt in Batches. Ja, das heißt, deswegen ist das jetzt so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, ich sage jetzt mal so, der Einstieg in die Dragon-Golf-Welt vielleicht. Dann CGS Orion, das ist mit Itobori zusammen wahrscheinlich auch so wirklich das Individuellste, was du machen kannst. Unterschiedliche Beschichtungen, eingravieren, prägen, stempeln und auch qualitativ ganz hochwertig. Aber vom Design her jetzt nicht so puristisch und traditionell wie jetzt in Takumi Japan, sondern recht modern anmutend. Viel mit auch CNC-Fräsungen und so weiter. Und dann gibt's noch den letzten Schlägerkopfhersteller für Eisen und Wedges, das ist Makino. Makino ist eine Marke, die ist 1992 aus dem Golfsport eigentlich verschwunden. Die haben Insolvenz, also die wurden insolvent. Die hatten aber damals schon, ja, ich sag jetzt mal, recht viel mit Personalisierung und ganz klassischen Schlägerdesigns und ganz unaufgeregten Schlägerdesigns gepunktet. Und 2017 ist die Marke wiederbelebt worden. Die schmieden auch bei einer recht traditionellen Golfschlägerschmiede. Die hatten wir vorhin auch mal erwähnt, bei Fujimoto. Und die nutzen die alten Schmiedegesenke aus den 80er, 90er Jahren. Das heißt, diese Modelle, die man da spielt, die sind halt wirklich 20, 30 Jahre alt und älter.
Muss ich mal vorstellen. Und jetzt, um das nochmal ganz genau zu sagen, ich meine, das ist eine ganz andere Hausnummer als die japanischen Massenanfertigungen von Srixon oder Mizuno oder Bridgestone.
Ja.
Ja, sind es ja, ne?
Genau.
Ja.
Also, wenn ich jetzt bei, also heute hatte ich, ich habe jetzt eine Bestellung im Moment gerade und die werde ich auch nachher dann nochmal zusammenfassen und dann nach Japan schicken. Dann heißt es ja, okay, ab heute 50 Tage oder dann heißt es irgendwann mal 40 Tage Wartezeit, ne, bis es dann hergestellt wird. Da gibt es kein Lager. Ne? Also das, es gibt nichts, wo ich mal schnell anrufen kann und sagen, ah, habt ihr noch drei Sätze von fünf bis
FedEx-mäßig, shit. Ja.
Alles made to order. Wir wissen ja noch nicht mal, was sie denn dann überhaupt beschichten sollen. Also es gibt ja so eine Vielzahl von Individualisierungsmöglichkeiten. Also das
und dann bekommst du die Köpfe und wo werden die Schärfte und die Griffe drauf gebaut? Bei dir?
Kommt immer drauf an. Also ich habe ja schon mittlerweile eine kleine, feine Vertriebsstruktur, die soll jetzt aber auch ein bisschen wachsen und Dragon Golf soll jetzt auch erwachsen werden und die nächsten Schritte gehen. Wenn jetzt die Bestellung wirklich bei mir auch reinkommt, dann werden die immer gefertigt von meiner Meinung nach einem der besten Schlägerbauer hier in Deutschland. Das ist in der Nähe von Köln in Hürth von Armenio Cortez. Das ist ein wahnsinnig netter, lieber,
geiler Name.
Schlägerbauer.
Hm? Armenio Cortez.
Armenio Cortez. Also jeder, der bei mir persönlich die ein Fitting auch bekommt oder sich hier in der Nähe dann auch fitten lässt, die Schläger werden dann meistens bei Armenio dann gebaut. Auch wenn andere Vertriebspartner bei mir dann einen kompletten Schläger dann bestellen, gehen alle bei ihm über die Werkbank.
Mr. Markus, ich glaube, dass wir so ganz so langsam ans Ende kommen. Wir haben ja so eine strikte Ein-Stunden-Regelung.
Seit wann eigentlich?
Das nicht bedeutet, dass du nicht herzlich willkommen bist, auch mal wiederzukommen. Ich weiß, es gibt noch ein zweites Projekt von dir im Griffbereich. Vielleicht wollen wir das mal bei einem anderen Mal vertiefen.
Das habe ich gesehen auf deiner Seite. Die sehen ja auch super geil. Können wir kurz den Namen erwähnen? Die sehen ja unheimlich geil aus, diese Griffe.
Die sehen unheimlich geil aus, aber eigentlich das Geilste an denen ist, wie man die anfasst. Ja, genau. Ah ja, genau. Cadero.
Du hast ja alles.
Cadero. Naja, ja.
Ja, das wird jetzt recht spannend an der Stelle. Ne?
Also super, 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 super. Also und ich finde auch, dein Slogan auf der Seite Embassy of Japanese Golf finde ich absolut Hammer. Ich denke, das sagt alles. Und diese Ituboris, also wer die Schlägerköpfe nicht geil findet, sollte sofort mit dem Golfspielen aufhören.
Ja, sofort. Auch, ja. Die sehen also, ja auch nicht nur geil aus. Das ist ja das Schöne. Ich verkaufe ja, also da muss ich jetzt auch einen guten Kunden
finden. Scheiße, wenn ich 120 schieße. Scheißegal, wenn ich mit den 120 schieße. So geil sind die.
Wenn du solche Schläger in der Tasche hast, das hebt dein Golfspiel auf ein Level, das glaubst du nicht. Das ist so ein Freund, ein guter Freund des Schneider. Und er sagt, es ist erwiesen, dass wenn du einen maßgeschneiderten Anzug trägst, sich deine Körperhaltung verbessert, dein Selbstbewusstsein verbessert sich. Das ist erwiesen. Und das Gleiche ist, und das ist auch kein Spaß, wenn du solche handgefertigten Schläger in der Tasche hast, die nur für dich hergestellt wurden, und du ziehst dann so einen Schläger dann da raus. Ey, das ist einfach, jedes Mal ist das echt eine Freude.
King of the Castle.
Absolut.
Meine Damen und Herren.
sind wir schon fertig.
Das waren brillante Schlussworte. Sie hörten die 52. Folge der Golfschau. Heute zu Gast Markus Kraus, CEO und Besitzer der Firma Dragon Golf. Zu finden sind die soeben besprochenen Golfschläger unter www.dragongolf.de. Mit Sitz in Köln. Und es war eine Sendung über Leidenschaften, über Ästhetik, über Gefühl, über Stahlzusammensetzung, über Schläger und mit einem Mann, der es tatsächlich schafft, Golfschlägerköpfe zu verkaufen und gleichzeitig zu sagen, eigentlich ist der Golfschlägerkopf der unwichtigste Teil im ganzen Spiel. Markus, es war großartig, dich hier gehabt zu haben. Es war fast so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ja. Ja, ich finde, das war eine Sendung weit über dem Durchschnitt und nicht für den Durchschnitt.
Auf keinen Fall.
Ich freue mich sehr, dass du die Einladung hoffentlich auch annehmen wirst, Mitglied in der Street Crew zu werden. Der Frank schickt sicherlich nochmal eine Einladung.
Oh ja, da kommt ja die PGA gleich um die Ecke. Naja, da bist du ja bestimmt dabei. Es freut mich auch zu sehen, dass gute und nette Menschen Erfolg haben und ihren eigenen Weg gehen. Also ich bin also auch ganz, ich hatte das Gefühl, als ich deine Seite zum ersten Mal gesehen habe. Bin ich, bis auf den Speed Metal bin ich also ziemlich bei dir.
Und vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein oder hier sein zu dürfen. Und ich komme auch gerne wieder.
Bitte.
Machen wir. Dann guten Abend noch. Ciao.
Ciao. Danke.
Ciao.